Moin, liebe Community. Ich höre immer wieder, dass das Wichtigste für euch als Sustainability-Profis der Austausch mit euren Peers an ganz konkreten Themen ist. Und daher werde ich über die Winterpause dran arbeiten, Gewinne Zukunft von einem Podcast zu einem Austauschformat weiterzuentwickeln. Der erste Schritt ist ein Newsletter, mit dem ihr einmal im Monat noch mehr Input zu genau den Themen bekommt, die euch als Profis gerade umtreiben. Und mit dem Newsletter seid ihr dann auch an Bord, wenn ich das Jahr über die ersten Austauschformate an den Start bringe. Meldet euch jetzt schon an, zackes.com/Newsletter. zackes.com/Newsletter. Die sechste Staffel von Gewinne Zukunft startet übrigens am 28. Januar mit einem richtig krassen Gast. Bis dahin hört ihr jetzt eine der erfolgreichsten und thematisch wichtigsten Folgen der letzten 12 Monate. Los geht's!
Wann ist ein Produkt nachhaltig? Das ist aus meiner Perspektive die spannendste Frage eigentlich, aus der Wirtschaftsperspektive, aus der Finanzperspektive. Und hier versucht eben die EU-Taxonomie eine Antwort zu geben.
Wir haben zwar erst ab 26 Berichtspflicht, aber man muss das mal zurückrechnen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, ab 1.1.25 eigentlich mitzuschreiben, welcher Umsatz, welche CapEx und welche OpEx wir in 26 dann berichten müssen. Das heißt, ich muss am 1.1.25 eigentlich fertig sein. Und da muss man wirklich sagen, darf man keine Zeit mehr verlieren.
Was hatten wir in diesem Podcast nicht alles schon für Themen? Die CSRD, ein Deep Dive zum Lieferkettengesetz, einen zum europäischen Pendant der CSDDD, jetzt auch noch einer zur EU-Taxonomie. Warum? Warum ist das Thema jetzt schon nicht nur für Finanzorganisationen, sondern für euch mit als Mittelständler relevant? Das werden wir in dieser Podcast-Folge klären. Nämlich, warum das wirklich strategische Relevanz für das Management hat, was ihr wirklich de facto davon habt für euren Business Case, wenn ihr nicht nur EU-Taxonomie fähig, sondern auch konform seid. Was das heißt und was das an Aufwand bedeutet, dorthin zu kommen, warum der sich lohnt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, dass ihr wieder mit an Bord seid. Und natürlich freue ich mich auch riesig über meine zwei Gäste heute. Mal wieder zwei, damit wir wirklich unterschiedliche Perspektiven auf das Thema bekommen. Nämlich für das Einmaleins, was ihr alles wissen müsst, auch die strategische und Management-Relevanz, ist Patricia Moog mit an Bord, CEO und Co-Founder bei 4L Impact Strategies. Passenderweise eine Strategie- und Managementberatung, die Mittelständler eben nicht nur auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und Compliance, sondern vor allem auch zur Transformation begleitet. Erstmal herzlich willkommen, Patricia.
Hallo, Zackes. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und das Thema Taxonomie stärker zu beleuchten.
Stärker zu beleuchten und vor allem spannend und attraktiv zu machen. Und damit ihr hört, dass das nicht nur ein Theoriethema ist, sondern wirklich relevant für euch als Unternehmen ist, gibt es auch noch die Unternehmensperspektive und die bringt Oliver Thiessen mit ein, Head of Finance bei Trilux. So wirklich so ein Bilderbuch-Mittelständler, wie man sich den malen könnte, nämlich 4.000 Mitarbeiter, 600 Millionen Umsatz, gibt es seit 1912 und Trilux hat sich wirklich eben auf ein ganz spezielles Thema spezialisiert, wie das so ganz viele spezialisierte deutsche Mittelständler machen, in dem Fall nämlich Lichtlösungen für professionelle Beleuchtung, Marktführer in Deutschland, in super vielen anderen Märkten unterwegs. Also ich glaube, ganz viel von dem, was Oliver bewegt, könnt ihr auf eure Arbeit übertragen. Und vor allem, warum das Thema so knifflig ist, richtig Kopfweh bedeuten kann für einen Mittelständler, die EU-Taxonomie, es sich aber trotzdem lohnt am Ende, das wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Oliver.
Ja, herzlich willkommen, Zackes. Auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich besonders, dabei zu sein, auch weil man feststellt, dass das Leben auch mit jenseits der 60 noch Neues für einen bereithält. Das ist der erste Podcast, den ich mit aufzeichne. Und insofern ist es eine ganz besondere Veranstaltung für mich. Ich freue mich sehr. Danke.
Das ehrt mich noch mehr, dass du quasi wirklich hier dem ersten Podcast überhaupt einen Einblick gewährst, wie ihr das Thema bei Trilux angeht. Da schon der erste Versprecher, wahrscheinlich Trilux und nicht Trilux.
Trilux, genau.
Genau. Patricia, warum hast du Oliver und Trilux mitgebracht? Ich hätte es eher gedacht, dass du vielleicht eine Bank oder eine Finanzorganisation mitbringst. Also warum ist die EU-Taxonomie, ich dachte nämlich immer, das ist eher so ein Finanzthema, tatsächlich für produzierende Unternehmen relevant?
Ja, Zackes, ganz ehrlich, muss ich dir sagen, dass ich vor 3 Jahren da auch ähnlich gedacht habe. Ich dachte auch, oh, das ist ein langweiliges Finanzthema, das wird wahrscheinlich eben, geht ganz tief in die Finanzberichterstattung rein und hat wahrscheinlich ganz, ganz wenig mit dem täglichen Doing und Business und Unternehmensstrategie zu tun. Da bin ich, als ich eingestiegen bin, deutlich eines anderen belehrt worden. Und weil es eben ganz, ganz viel damit zu tun hat und man die Taxonomie wirklich nutzen kann, um auch seine Unternehmensstrategie zu überprüfen, anzupassen oder auch die Produktstrategien daran auszurichten. Deswegen habe ich natürlich einen Mittelständler mitgebracht, der schon sehr tief in das Thema eingestiegen ist, nämlich eben Trilux mit Oliver Thyssen.
Auch jetzt für mich, ne, überprüfen, strategisch denken, das klingt für mich jetzt noch so ein bisschen abstrakt. Also im Sinne von, kann man machen, ist vielleicht nice to have, wenn man vorbildlich unterwegs ist, aber ist das wirklich Business? Also sagen wir so, ist das Business oder kann das weg? Also tut das wirklich weh, wenn man das nicht anfasst?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich eine Regulatorik, also die gleichen Unternehmen sind betroffen unter der EU-Taxonomie wie die Unternehmen, die betroffen sind oder das CSRD. Und deshalb ist es natürlich unter einer Compliance-Perspektive sehr, sehr relevant für Unternehmen. Aber aus meiner Sicht ist es noch viel, viel stärker, gehört es eigentlich wirklich in die strategische Ebene des Unternehmens, sich langfristig wirklich gesund und zukunftsfähig aufzustellen. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig zu betrachten, woher kommt die Taxonomie auch und was will sie eigentlich bewirken?
Das werden wir gleich im Einmaleins erklären, aber erst noch, Oliver, also ihr habt offensichtlich für euch entschieden, das Thema ist relevant. Wie kamt ihr an den Punkt?
Ja, wir kamen an den Punkt darüber, dass wir im Rahmen unserer strategischen Nachhaltigkeitsmanagementfindung, sage ich mal so, die Themen aufgelistet haben, die eigentlich sich im weitesten Sinne um das Thema Nachhaltigkeit herum ranken. Nachhaltigkeit gilt ja so als der Oberbegriff. Da haben wir mal versucht, über eine Excel-Tabelle für uns klar zu machen, welche Teilaspekte denn da in den kommenden Jahren auf Unternehmen zurollen. Und dann sind wir eben bei dieser ganzen Durchdringung der Themen, die da kommen, über das Thema EU-Taxonomie gestolpert. Und wir sind dann genauso, wie gerade auch schon gesagt, dann tatsächlich auch da reingestolpert in der Bearbeitung. Die Patricia hat uns ja zu dem Zeitpunkt schon begleitet bei auch der Entwicklung der Nachhaltigkeitsvision, die dieses Unternehmen heute in sich trägt. Und dann haben wir uns eben auch hier mit dem Thema EU-Taxonomie vernetzt und versucht, das gemeinsam für uns zu erarbeiten, insbesondere zu evaluieren, in welcher Weise das deckungsgleich ist, Dinge gleich behandelt oder definiert wie andere Aspekte, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz haben wir genannt, CSRD, oder wo es sich eben abgrenzt. Leider mussten wir am Ende des Tages feststellen, dass es ein völlig neuer Ansatz ist, der neben den anderen Ansätzen steht. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten Unternehmen heute überrascht, dass da eine Logik hinter ist, die man so einfach bis dato jedenfalls in Unternehmen unserer Größenordnung nicht verfolgt hat.
Also das heißt, wir starten erstmal mit schlechten News. Nur weil man auf dem Weg zum LKSG oder zur CSRD ist, heißt das noch lange nicht, dass man seine Hausaufgaben für die EU-Taxonomie auch schon gemacht hat. Die guten Nachrichten sind, nach den nächsten 50 Minuten wisst ihr, wie ihr das möglichst effizient angeht. Aber vielleicht einfach nur, weil es spannend ist, Olli. Du hast gesagt Excel-Tabelle. Sag mal kurz so vielleicht die Top 5 Themen, die da drauf war und welche Priorisierung da dann die EU-Taxonomie für euch hatte.
Ja, das haben wir natürlich versucht, auch sozusagen von der zeitlichen Abfolge her zu steuern. Wir haben das in mehreren Dimensionen versucht darzustellen. Was kommt von der EU-Ebene, was kommt von Landesebene und was kommt eben wann? Und dann wurde das so eine richtig schöne Matrix und ganz oben stand natürlich das Thema ESG oder Nachhaltigkeit. Dann haben wir gesehen, okay, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist, weil es schon in deutschem Recht umgesetzt ist, eben sogar der EU vorlaufend. Das ist das, was als erstes startklar sein müssen. Zweite Thema, dann eben das Thema Nachhaltigkeitsberichtswesen. Da haben wir natürlich einen Nachhaltigkeitsbericht auch schon vor der jetzigen aktuellen Diskussion erstellt. Den ersten haben wir 2012 erstellt, aber der war natürlich dann immer wieder abzudaten und folgt jetzt einer neuen Logik, einer viel weitergehenden Logik. Und der wird ja dann überführt in die laufende nicht finanzielle Berichterstattung. Und dann haben wir eben gesehen, zu diesem Themenkomplex nicht finanzielle Berichterstattung gehört eben dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt insgesamt, aber für uns dann zum gleichen Zeitpunkt, nämlich ab 2026, ganz konkret für das Geschäftsjahr 2025 zum ersten Mal, dann der Bericht zum Thema EU-Taxonomie dazu.
Das heißt, es ist gar keine Frage von wir wollen oder sowas, sondern ihr müsst wirklich ran. Und ansonsten tut das weh, oder? Sag mal kurz, das tut weh, warum? Weil wir hatten in einer anderen Folge nur zum Vergleich, ne? Da hatten wir auch ähnliche Konstellationen quasi, strategische Beratung, Mittelständler, der gerade beim LKSG sonst wirklich 50% der Kunden verloren hätte. Jetzt hier ähnliche Konstellation, deswegen finde ich das spannend. Wie hätte euch das konkret wehgetan? Also was wären die Risiken gewesen? Weil sonst wäre das ja auf der Prio 10 gelandet anstatt Prio 3. Selten habe ich mich über einen Werbepartner so gefreut wie in dieser Folge. Und warum das auch für dich zum Jahreswechsel genau richtig kommt, hörst du in unter 90 Sekunden. Eins der absoluten Basics für jeden Nachhaltigkeitsmanager ist natürlich, zu einem Grünstrom- oder Grüngasanbieter zu wechseln. Das Problem ist allerdings, dass bei über 1600 Anbietern in Deutschland gerade mal ein Bruchteil wirklich zertifizierte Ökoenergie anbietet. Und davon begeistert mich kein Anbieter so sehr wie Polarstern. Warum? Als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie engagiert sich das Team von Polarstern voller Kraft für die Energiewende. Und das schon seit über 13 Jahren. Die Financial Times hat sie sogar als Europe's Long-Term Growth Champion ausgezeichnet. Das zeigt, nachhaltiges Wachstum funktioniert, auch im Energiemarkt. Der Grund, warum auch Unternehmen wie VD, Alnatura oder PwC sich für Polarstern entschieden haben. Wenn du für die Dekarbonisierung von deinem Unternehmen also nicht nur wettbewerbsfähige Grünstrom- oder Grüngaspreise willst, sondern vor allem auch die richtigen Zertifikate im CSRD-Bericht, dann sprich mit Matthias von Polarstern. Ich persönlich war so begeistert, dass ich sogar privat meinen Strom- und Gastarif zu Polarstern gewechselt habe. Mit dem Code Gewinne Zukunft bekommst auch du Rabatt auf zum Beispiel den monatlich kündbaren Flex-Tarif. Bei der Gelegenheit kannst du gleich einen Termin mit Matthias vereinbaren, um zu schauen, welches Angebot sie für dein Unternehmen haben. Setz mit deinem Unternehmen auf wirklich grünen Strom, auf grünes Gas oder setz dir mit Polarstern wie das Olympiastadion direkt die eigene PV aufs Dach. Mehr Infos in den Shownotes.
Das tut uns weh aus mehreren Gründen. Erstmal ist es sogar prüfungspflichtig. Das heißt, der Wirtschaftsprüfer ist demnächst gehalten, nicht nur unseren nicht finanziellen Bericht CSRD zu prüfen, sondern auch unsere Angaben zur EU-Taxonomie. Wir sind also prüfungspflichtig per se aufgrund unserer Größe und dazu gehört dann eben auch die Prüfung dieser besonderen Bestandteile. Das ist aber zum ersten Mal im Jahr 2026 der Fall. Aber schon heute haben wir ja Kunden, die zu kapitalmarktorientierten Unternehmen zählen und damit heute schon über die EU-Taxonomie und ihre Taxonomiekonformität berichten müssen. Und wenn die beispielsweise eine energetische Gebäudesanierung planen, dann fragen die heute schon bei uns an, wenn ihr uns denn beliefert mit eurer Leuchtenlösung oder Beleuchtungslösung, sind wir denn dann mit diesem Investment, das wir tätigen, taxonomiekonform? Und das war tatsächlich der Auslöser für eine noch viel tiefer gehende Beschäftigung mit diesem Thema als nur auf unserer Unternehmensebene, weil das war der Auslöser festzustellen, dass wir tatsächlich für das Thema Leuchte ein, ich nenne das mal Vakuum noch in der EU-Taxonomie haben, weil leider das Thema Licht zwar seine Niederschlag findet in der aktuellen Verordnungsversion, aber leider nur in Form der sogenannten Lichtquelle, umgangssprachlich die Lampe, aber nicht in Form der Leuchte.
Also das heißt nochmal wirklich in Laienworten für mich, also das Leuchtmittel, die Birne, nicht mehr Glühbirne, sagen wir mal das LED, das ist in der EU-Taxonomie vorgesehen, aber das Gehäuse außenrum nicht. Also mega spannend und ich kann mir vorstellen, dass das in vielen anderen Branchen ähnlich knifflig und diffizil wird, oder Patricia?
Ja, exakt. Also wir beschäftigen uns tagtäglich mit der EU-Taxonomie in unterschiedlichsten Branchen. Wir sehen gerade, die Bauindustrie ist einfach wirklich besonders betroffen. Natürlich auch aus dem anderen Aspekt. Sie hat natürlich auch einen wahnsinnig großen Hebel in der gesamten Dekarbonisierung und in der gesamten Transformation der Wirtschaft. Also eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette im Bauwesen ist da betroffen. Findet alles eben seinen Platz in der EU-Taxonomie, auch eben neben der chemischen Industrie und weiteren Industrien, die da eben alle aufgelistet sind.
Dann hüpfen wir nochmal zurück, weil wir haben jetzt quasi schon einen großen Loop aufgemacht zu der Frage, was will die EU mit der Taxonomie bewirken? Und wo grenzt sie sich ab von der CSRD? Patricia, wir steigen ein in das Einmaleins der EU-Taxonomie.
Also, die allererste Frage ist eigentlich, Zackes, was ist nachhaltig? Wann ist ein Produkt nachhaltig? Und das ist aus meiner Perspektive die spannendste Frage eigentlich aus der Wirtschaftsperspektive, aus der Finanzperspektive. Und hier versucht eben die EU-Taxonomie eine Antwort zu geben. Und diese Antwort, die gab es vorher noch nicht, weil jeder hatte natürlich auch seine eigenen Definitionen. Jedes Framework hat ein bisschen anders gearbeitet. Die Sustainable Development Goals, wir haben die Gemeinwohlökonomie, wir haben B-Corp-Zertifizierung, wir haben die ISO 14001. Also jedes Framework, Rahmenwerk, Zertifizierung hat so für sich selber eigentlich definiert, was ist eigentlich nachhaltig. Und die EU-Taxonomie gibt hier den allerersten tatsächlich auch mit technischen Kriterien hinterlegten Katalog an, was definiert die EU-Taxonomie als eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivität. Und das ist ein komplettes Novum. Da schaut die ganze Welt eigentlich auf uns und auf die EU und auf den Green Deal eigentlich, mit was für einer Leistung auch das geschaffen worden ist. Und innerhalb dieser Taxonomie gibt es mehrere Ebenen. Also die ganz oberste Ebene ist der Sektor, der Wirtschaftssektor. Dann darunter kommt die Wirtschaftsaktivität in dem tatsächlichen Sektor. Und dann eben gibt es die ganzen technischen Bewertungskriterien, ab wann jetzt dann eben zum Beispiel das Beleuchtungssystem oder das Leuchtmittel nachhaltig ist. Und zu jeder Wirtschaftsaktivität und zu jedem Sektor gibt es Kriterienkataloge, die technisch und wissenschaftsbasiert oder zumindest den Anspruch heben, daran ökologische Nachhaltigkeit zu definieren.
Das heißt, das Gute ist erstmal, das scheint sehr genau zu sein und sehr durchdekliniert zu sein. Das heißt, wenn ich will, kann ich das nachlesen. Die schlechte Nachricht ist, ich muss sehr viel lesen. Fangen wir mal wirklich so auf der einfachsten Abstraktionsebene an. Ich glaube, es gibt 6 Umweltziele, oder? Die EU-Taxonomie erreichen will. Das ist so wirklich das Oberste, was man wissen muss. Welche Ziele sind damit gemeint?
Genau, das ist der Klimaschutz. Das ist Anpassung an den Klimawandel. Das sind auch eben die ersten beiden Ziele, zu denen es dann die ersten Taxonomiekriterien veröffentlicht worden sind. Dann gibt es natürlich noch Kreislaufwirtschaft, die Biodiversität, der Schutz der Meeresressourcen und eben Umweltverschmutzung wird betrachtet.
Klingt alles sehr schön, aber eben auch ultra vage. Wenn ich da reinschauen würde, wüsste ich jetzt nicht, wo ich Oliver mit den Leuchten verorten müsste, um ehrlich zu sein.
Ganz genau. Und wenn du dir, vielleicht erinnern sich ja auch die Hörerinnen und Hörer an die CSRD-Folgen oder auch schon, kennen vielleicht schon die ESRS-Standards. Genau diese 5 Punkte, oder wenn man dann Klimaschutz und Klimawandel eben zusammenfasst zu einem Punkt, sind es genau die 5 Punkte, die auch unter der CSRD im E, quasi im Environmental-Standard eben berichtet werden müssen. Und Energie ist ein großer, großer Teil eben von Klimaschutz. Und deswegen ist nämlich auch eben eine wichtige Aktivität eben, Energieeffizienzlösungen für Gebäude herzustellen. Und darunter fällt eben exakt auch dann Trilux mit den Beleuchtungssystemen.
Bevor wir da eintauchen, wie ich mich da durcharbeite, nochmal kurz eine Metainformation. Da gibt es einen Unterschied, oder? Weil wir hatten ja angefangen, warum ist jetzt hier nicht eine Bank mit an Bord oder ein VC, sondern ein Mittelständler? EU-Taxonomie ist für die zwei Lager doch recht, also ist unterschiedlich, oder? Ist nicht das Gleiche?
Exakt, das ist eine unterschiedliche Betrachtungsweise und auch eben eine unterschiedliche Berechnungsweise. Also ein Unternehmen muss unter der EU-Taxonomie quasi den Anteil an taxonomiefähigen und konformen Wirtschaftsaktivitäten berichten und dazu die Kennzahlen Umsatz, CapEx und OPEX. Und im Finanzwesen, Finanzmarktteilnehmer müssen die Green Asset Ratio berichten ab diesem Jahr. Und es berechnet sich quasi über das nachhaltig finanzierte Geschäftsvolumen und die nachhaltigen Investitionen und werden dann aufsummiert und durch das gesamte Geschäftsvolumen eben geteilt.
Das heißt, also wenn ich das jetzt nochmal auch in meinen Laiensprech runterbreche, wenn ich ein produzierendes Unternehmen in der Realwirtschaft bin, dann ist die Frage quasi, wie viel investiere ich in Umweltschutzthemen, wie viel macht das von meinem Umsatz aus und wie viel dann auch von meinem Gewinn unterm Strich?
Von meinen Betriebskosten.
Von meinen Betriebskosten,
genau. Nicht der Gewinn.
Nicht der Gewinn. Genau. Und dann auch feine Unterscheidung, die werden wir nachher nochmal vertiefen. Das eine ist, bin ich fähig und das andere ist, bin ich konform. Also das eine, fallen meine Tätigkeiten in was die EU-Taxonomie fördern will und mache ich es dann auch so, wie sie es will, dann wäre es sogar quasi konform. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir die Finanzunternehmen, bei denen wird einfach geschaut, wo packen die ihr Geld rein und wie viel macht das so von ihrem gesamten Investmentvolumen aus. Und wahrscheinlich ist das genau das Spannende, was Oliver eben schon gesagt hat, ist, es geht darum, Finanzströme zu lenken. Und das heißt, die Finanzunternehmen oder die Organisationen wollen eine möglichst gute Ratio und dafür wollen sie in Unternehmen investieren, die in den 3 Kriterien oder 3 Ebenen, die du genannt hast, die 3 KPIs, gut performen, oder, Oliver?
Ja, insbesondere wird natürlich suggeriert, und das steht auch in den Zielen, in übergeordneten Papieren, dass am Ende des Tages auch die Unternehmen, die dann nach dieser Definition besonders viele und einen hohen Anteil an taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten haben, Vorteile bekommen, weil die Banken oder die Kapitalsammelstellen, die das Geld in die grünen, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsaktivität investieren, sollen ja gefördert werden und die Unternehmen, die dann dazugehören sollen, eben Vorteile bekommen durch dann bonifizierte, sagen wir, Kreditbedingungen. Es steht aber nirgendwo bis heute, wie die genau aussehen, welches Ausmaß die möglicherweise annehmen. Wir haben schon auf verschiedenen Veranstaltungen diskutiert, auch mit Kreditinstituten, was die denn da für eine Einschätzung haben. Und es wird immer so zwischen 15 und vielleicht 40 Basispunkten, also zwischen 0,15 und 0,4% Zinsvergünstigung spekuliert, aber keiner weiß das genau. Am Ende des Tages wird das sicherlich auch vom Markt entschieden.
Also das heißt, wie das sich entwickeln wird, dafür ist einfach noch zu früh, weil es ja jetzt gerade erst anfängt zu greifen. Aber trotzdem scheint es relevant genug für euch zu sein, das Thema schon anzugehen und nicht zu sagen, wir gucken mal, wie das die anderen Wettbewerber von uns machen und wenn sich das lohnt, ziehen wir mit.
Genau.
Und während ich das sage, sehe ich Patricia lächeln. Also das scheint der richtige Gedankengang gewesen zu sein für Olli.
Ja, exakt. Genau, weil je früher man sich einfach eben mit diesen Themen beschäftigt, desto leichter ist es eigentlich auch, sich den verschiedenen Mechanismen einfach wirklich tiefgreifend nochmal zu widmen, die besser zu verstehen und natürlich dann auch einfach einen gleitenden Übergang zu finden in das Tagesgeschäft. Und ansonsten müsste man sich wirklich mit einem Hauruck-Akt damit eigentlich beschäftigen. Die Unternehmen, die jetzt noch nicht angefangen haben, die sind eigentlich schon wirklich ein paar Monate zurück. Die EU-Taxonomie ist einfach, wie Oliver das so schön gesagt hat, ist eine ganz, ganz neue Denkweise und eine ganz, ganz neue Art zu denken im Finanzwesen und in der Finanzberichterstattung. Und es ist wirklich wichtig, neben den internen Vorteilen, die es bringt, aber man kann sich auch dann noch zusätzlich den ganzen Stakeholder-Request-Mechanisms einfach auch widmen. Das bedeutet, man kann einmal Feedback geben an die EFRAG, die Arbeitsgruppe, die das dann eben erarbeitet unter dem Green Deal. Der kann man dann nochmal Feedback geben. Hey, hier stimmt übrigens was nicht, so ganz in eurer Definition. Oder man kann vielleicht auch Hinweise zu den technischen Schwellenwerten geben. Sind die überhaupt so jetzt schon durchführbar oder nicht? Und man kann hier einfach eben wahnsinnig viel nochmal dann beitragen.
Nochmal auf das Thema andere Denkweise oder neue Denkweise eingehen. Was ist eigentlich jetzt wirklich neu und warum ist das schwer für ein Unternehmen und warum haben wir uns schwer getan, zunächst mal in diese neue Denkweise einzusteigen? Wir sind ja als Unternehmen, das sich mit einem ja doch energierelevanten Produkt beschäftigt, nämlich mit einem Thema Beleuchtung, ja schon seit Jahren und eigentlich seit Jahrzehnten dabei, immer energieeffizientere Lösungen zu schaffen. Und daher sagen wir und behaupten wir auch von uns, wir haben quasi das Thema Energieeffizienz und damit letztendlich auch ein grünes Kriterium sozusagen in unserer Unternehmens-DNA, weil jede Generation von neuen Leuchten verbraucht weniger Energie. Da haben wir gesagt, ja, eigentlich muss doch dann alles, was wir tun, per se sozusagen taxonomiefähig sein. Aber es ist leider nicht so, weil, und jetzt kommt es, das Gedankengut oder der Ansatz der EU war, wir machen ein Klassifizierungssystem. Wir definieren eine abschließende Liste von Wirtschaftstätigkeiten, die wir für besonders relevant halten in diesem Kontext. Und das Unternehmen ist nun verpflichtet und ja letztendlich gehalten, durch diese Liste durchzugehen und zu gucken, sind da Aktivitäten bei, die wir tatsächlich auch ausführen, so die wir auch ausüben. Und deswegen war es für uns dann besonders erstaunlich zu lesen, dass eben die Produktion von Leuchtmitteln laut dieser Liste, die ja abschließend ist, erstmal grundsätzlich taxonomiefähig ist, die Produktion von Leuchten aber gar nicht erst genannt wird. Und dann haben wir bei unseren Branchenverbänden angeklopft und gefragt, ja Moment mal, da scheint ja was zu fehlen. Warum fehlt das denn dort? Und dann haben wir die Feststellung gemacht, die vorhin schon mal geäußert wurde, dass auch die Branchenverbände, die ja, weil wir ein technisches Lichtunternehmen sind, in der Regel mit Technikern besetzt sind, die haben uns dann gesagt, ja, aber das ist doch ein Finanzthema. Da befassen wir uns als Branche nicht mit. Wir sind ein Branchenverband, wir haben eigentlich Techniker hier am Tisch. Da sollen sich mal die Finanzleute drum kümmern. Um dann aber festzustellen, dass das hier leider nicht mehr zieht. Da müssen alle an einem Tisch sitzen und wir haben dann auf europäischer Verbandsebene tatsächlich eine Initiative gestartet mit mehreren Unternehmen, eine Eingabe bei der EU zu machen, um darauf hinzuweisen, dass da offensichtlich was fehlt und da etwas klarzustellen ist. Und wir haben eine Eingabe gemacht. Es gibt da einen, nennt sich Stakeholder Request Mechanism, über den sind Unternehmen oder auch Verbände eben in der Lage, nochmal Eingaben zu machen in der guten Erwartung, dass sich da möglicherweise noch mal etwas ändert. Das haben wir getan und wir sind gespannt auf das, was die EU-Kommission auf diese Eingabe an uns zurückspielt.
Da habe ich zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist, das Kuriose ist sozusagen, wenn ich jetzt LED-Birnen, die nur einen Bruchteil der Energieverbrauchen von den Wettbewerbern herstelle, dann leiste ich in den Augen der EU einen wertvollen Beitrag. Wenn ich aber außenrum die Lampe aus kreislauffähigen, nachhaltigen Materialien baue und dabei wirklich auch im Werk besonders ressourcenschonend vorgehe, wenig oder nur erneuerbare Energien verwendet, dann habe ich eigentlich noch keinen taxonomiefähigen Beitrag geleistet. Das heißt, da ist jemand, der besonders dreckig produziert und jemand, der besonders vorbildlich produziert, gleichgestellt.
Aktuell ist das so.
Aber das Schöne ist, wenn ich das herausfinde, habe ich jetzt noch Zeit, mich zu organisieren und mit allen anderen, denen es ähnlich geht, auf die EU einzuwirken. Okay. Also das heißt, Zeit ist Geld.
Wobei wir noch nicht wissen, wie die Reaktion tatsächlich ausfällt, ob wir eine Chance haben. Es hat ja schon Anpassungen gegeben an den Verordnungen. Ja, es ist eine Anpassung, eine Adaption dieser ursprünglichen Verordnung sehr bekannt geworden in den Medien. Das war der Wunsch der Bundesrepublik, dass auch die Investitionen in Gaskraftwerke möglichst auf diese Liste grüner oder nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten genommen wird, worauf ja dann Frankreich geantwortet hat, ja, das gehen wir mit, aber dann müssen unsere Kernkraftwerke da bitte auch drauf.
Okay, verstehe. Um nochmal kurz das Gesamtbild wieder klar zu ziehen. Also EU-Taxonomie, da gibt es sechs Umweltziele und da muss ich herausfinden, in welchem Ziel ich mich wiederfinde. Reicht das jetzt, wenn ich eins der Ziele erfülle? Also wenn wir jetzt, ich scroll nochmal kurz zu meinen sechs Zielen hoch hier in meiner Liste. Klimaschutz, ich nehme an, Klimaschutz ist vor allem auch CO2-Vermeidung. Das heißt, da sind wir bei den Leuchtmitteln, da seid ihr bestimmt reingefallen. Dann könnt ihr sagen, ja super, schauen wir mal, dass wir da mitspielen, dann brauchen wir uns um die anderen fünf keine Gedanken machen. Während ich das frage, sehe ich Patricia schon den Kopf schütteln. Das heißt, ordne das doch mal für mich ein.
Genau, also wir müssen natürlich alle Ziele einmal durchprüfen und wir müssen auch in dieser Prüfung, wenn wir jetzt uns im Klimabereich befinden, auch die anderen Umweltziele nicht maßgeblich schädigen. Das bedeutet, das ist dieses Do No Significant Harm Prinzip. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Beitrag wie jetzt Trilux zur Energieeffizienz leiste, was im Umkehrschluss dann auch bedeutet, weniger Emissionen, muss diese Aktivität so durchgeführt werden, dass sie die anderen Umweltziele nicht wesentlich beschädigt und dann zusätzlich übergeordnet auch eben noch die Mindeststandards an Arbeitsschutz und Menschenrechten einhält.
Das ist abgekürzt das wunderbare DNSH-Kriterium. Also wenn man
Exakt.
das mal liest, dahinter versteckt sich dann das Do No Significant Harm-Prinzip. Und okay, nochmal das konkrete Bild. Das heißt, sechs Umweltziele, darunter dann zusammengefasst unterschiedliche Tätigkeiten. Ich sage das jetzt mal platt, nicht im Jura-Deutsch, sondern in meinem Deutsch. Da steht dann halt vielleicht eine Produktion von Elektrobussen, weil das macht den Verkehr nachhaltiger. Da kann ich mich drin wiederfinden. Wahrscheinlich gibt es auch sowas wie besonders vorbildliche Agrarwirtschaft oder dergleichen. Dann finde ich mich in dem Sektor wieder. Oder ich mache was mit Wasseraufbereitung und dergleichen. Oder ich stelle Windturbinen her. Das heißt, es ist ganz konkret definiert, welche Arten an wirtschaftlicher Leistung gefördert werden. Und dann ist tatsächlich auch extrem genau definiert, wie da der Standard ist, oder? Also das heißt, die sogenannten technischen Bewertungskriterien. Also es ist wirklich dann bis auf bestimmte, keine Ahnung, bei euch dann Wattleistungen oder sowas definiert, Oliver. Wenn es jetzt um die LED-Leuchten gehen würde, die er ja eigentlich gar nicht produziert.
Genau, also ich kann es mal festmachen an dem Beispiel, der ja heute schon in der EU-Taxonomie, in der Liste der Wirtschaftsaktivitäten genannten Lichtquellen. Es gibt ja eine neue Klassifikation seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, Patricia, weißt du es genau? Diese sogenannten Energieeffizienzklassen. Früher stand auf jedem Kühlschrank A++++, ja, auf jedem Fernseher A++, und da man sozusagen am Ende dieser Fahnenstange angekommen war, hat man das neu kategorisiert und interessanterweise steht jetzt auf den meisten Geräten G. Es gibt also neue Energieeffizienzklassen A bis G. So, und die meisten Geräte, die heute am Markt sind irgendwie in den Klassen E, F und G. Die obersten Klassen sind häufig noch gar nicht besetzt. So, und bei den Lichtquellen ist es jetzt so, dass alle, die taxonomiekonform sind, die zu den höchsten beiden besetzten, tatsächlich schon besetzten Energieeffizienzklassen gehören. Alle anderen sind nicht taxonomiekonform.
Warum gibt es da sehr konkrete Werte? Ich nehme mal an, die EU hat einfach durchgerechnet, wenn wir bis 2030 55% der Emissionen sparen wollen und bis 2050 auf dem 1,5-Grad-Ziel bzw. klimaneutral sein wollen, um wie viel Prozent müssen wir den aktuellen Energieverbrauch im Beleuchtungsbereich, im Industriebereich, im Heizbereich senken? Und was ergibt sich daraus letztlich ganz am Ende der Kette für das Endgerät, oder?
Ja, ich war da jetzt nicht bei, aber ich gehe davon aus, dass genau so ein Gedankenansatz hoffentlich am Ende des Tages dahinter gesteckt hat.
Deswegen gibt es wirklich ganz knallharte, unverrückbare Kriterien, oder Patricia? Oder technische Anforderungen?
Genau, und du weißt ja auch mein Background. Ich bin Ingenieurin, ich habe Chemieingenieurwesen studiert und deswegen liebe ich auch einfach diesen Kriterienkatalog, weil einfach genau drinsteht, welcher Dämmwert erreicht werden muss, welche Schwellenwerte nicht unterschritten werden dürfen oder überschritten werden dürfen. Und das bringt aus meiner Perspektive wirklich so viel Klarheit rein, wenn es jetzt auch auf der anderen Seite natürlich viel Anpassungsbedarf bedeutet. Aber es zeigt mir einfach auch als Unternehmen, wo geht es denn langfristig hin? Wo muss ich denn meine Produkte hinentwickeln, damit sie wirklich auch als nachhaltig klassifiziert werden können? Und das ist ja auch eben die spannende Frage. Das ist jetzt kein Rätselraten mehr. Ich als Fensterbauer, ich kann genau in diesen Katalog reingehen und sehe, okay, der U-Wert von dem Fenster darf eben einen gewissen Wert nicht unterschreiten. Das ist super interessant einfach, weil ich dann meine gesamte Produktstrategie natürlich eben entsprechend planen kann und anpassen kann.
Und da kommen wir auf das strategische Thema, was du vorhin angesprochen hast, Patricia. Das heißt, ich habe einen ganz konkreten Zielwert und dann muss ich gucken, was muss strategisch bei uns passieren, dass wir dorthin kommen. Und das Spannende ist ja, das ist der Unterschied von, was wir vorhin gesagt haben, nämlich EU-Taxonomie fähig versus konform. Fähig bin ich, wenn meine Tätigkeit, zum Beispiel gedämmte Fenster herstellen, quasi gefördert wird von der EU-Taxonomie oder gewollt ist. Aber konform bin ich erst, wenn ich dann tatsächlich auch den ganz konkreten Dämmwert erreiche. Also und erst dann bekomme ich in den drei KPI-Kategorien CapEx, OpEx oder Umsatz eine entsprechende Ratio, die ich tatsächlich will und die mich dann besonders attraktiv macht für wiederum, und da schließt sich der Kreis, eben Investoren, Finanzgeber oder was auch immer, die wiederum ihren GAR, also den Green Asset Ratio oder die Green Asset Ratio nach oben schrauben wollen.
Exakt. Und wie gesagt, man darf eben nicht nur diesen einen technischen Kriterien Katalog nehmen, sondern auch eben die DNSH-Kriterien berücksichtigen und wie gesagt, keine Menschenrechtsverletzungen, keine Arbeitsrechtsverletzungen dabei eben ja durchführen oder ja tolerieren.
Das ist so verwirrend, weil es klingt wie CSRD, es klingt wie Lieferkettengesetz und es ist doch was ganz Eigenes.
Exakt, genau. Es ist quasi, berücksichtigt eben einfach beide Perspektiven, aber nochmal mit einem viel stärkeren Produkt- oder eben Wirtschaftsaktivitätenfokus. Und die CSRD berücksichtigt eben stark vor allem eben die unternehmerischen Prozesse, Due Diligence-Prozesse, Strategieprozesse. Ist wieder eine andere Ebene als eine Wirtschaftsaktivität, die ein Level drüber ist. Und aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kommt eben dann die Lieferkettenbetrachtung. Und aus meiner Perspektive sind halt diese drei Mechanismen ergeben eigentlich ein sehr, sehr rundes Bild rund um das Thema unternehmerische Nachhaltigkeit.
Wie das dann auch zusammenspielt und in welcher Art und Weise das tatsächlich eben auch schon heute wirklich ganz konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, kann man vielleicht nach einem schönen Beispiel erklären. Bei uns hat sich ein Kunde gemeldet, ich habe das schon mal angedeutet, der wollte, und einer der Makrosektoren, die eben diese Wirtschaftstätigkeiten abdecken, die in der Taxonomie genannt ist, ist eben Baugewerbe und Immobilien. Der wollte halt seine eigenen Produktionsstätten energetisch sanieren und hat gesagt, ich möchte da jetzt ganz energieeffiziente Beleuchtungslösungen investieren und die hätte ich gerne von euch. Wenn ich das aber tue, könnt ihr mir heute schon zusagen, dass dann demnächst diese Investition, die ich tätige, Stichwort CapEx, dann tatsächlich als EU-taxonomiekonforme Investition durchgeht. Und dann müssen wir natürlich überlegen, können wir dem das heute schon gewähren? Nein, können wir nicht. Ich habe das vorhin gesagt, die Leuchten an sich sind gar nicht sozusagen heute klassifiziert. Da gibt es noch einen weißen Fleck aus unserer Sicht. Aber wir wissen schon jetzt, dass auf jeden Fall eine sehr hohe Energieeffizienz gewährleistet sein muss, weil es eben bei den Leuchtmitteln schon klar ist. Das heißt, unsere Leuchten, die wir demnächst dann da anbieten, müssen zumindest mit solchen Lichtquellen ausgestattet sein, die EU-Taxonomie-konform sind. Ansonsten kann man sicherlich dem Kunden da eine positive Antwort nicht geben. Und das ist genau der Punkt. Schon heute wirkt das auf uns, selbst wenn wir selbst erst ab 2026 berichtspflichtig sind.
Und dadurch ist das dann schon wieder quasi so eine Zuliefererfrage, weil für euch dann wiederum, also wer auch immer LEDs herstellt, der, wenn er Business mit Trilux machen will, wird er das nur machen, wenn er quasi LED-Leuchten mit der Energieeffizienzklasse A bis B anliefert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sofern die besetzt sind, genau, ja.
Ansonsten ist er bei euch raus, dann nehmt ihr jemand anderen. Oder beziehungsweise, wenn ihr jemand nehmt, der mit C oder G oder was auch immer was unterwegs ist, dann seid ihr raus. Und so quasi geht das dann runter auf nicht nur Mittelständler, die irgendwie schon eine halbe Milliarde Umsatz machen mit 4.000 Mitarbeitenden, sondern vielleicht auch auf einen kleinen Leuchtmittelhersteller, oder?
Mhm. Genau, und vor allem eben, wenn wir uns anschauen, wie lange dauern manchmal eben Entwicklungen, also gerade CapEx-Investitionen im Bereich Immobiliensektor oder auch in der Chemieindustrie, die plant man so lange voraus. Und das hat natürlich heute schon einfach einen wahnsinnigen Effekt einfach auf die gesamte Industrie. Also auch Gebäude müssen ja heute schon mit diesem Kriterienkatalog geplant werden, damit ich dann später sagen kann, ja, mein Gebäude ist tatsächlich taxonomiekonform, gerade in dem Sektor, in Sektoren, wo eben eine hohe Fremdfinanzierung einfach üblich ist, weil man einfach riesige Summen hat, die man investieren muss. Das ist ganz üblich. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass da eben heute schon dann eben die, in der gesamten Lieferkette, und dann hat man vielleicht auch einfach ein kleines Unternehmen, einen kleinen Generalplaner, der dann einfach auch sagt, ich muss hier jetzt schon heute mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ansonsten bin ich irgendwann eben, komme ich nicht mehr mit. Wir müssen dann nochmal das gesamte Gebäude anders planen. Und dahingehend finde ich das einfach eben sehr, sehr spannend, welchen Wirkkreis das heute eigentlich schon eben zieht.
Das ist der indirekte Wirkkreis, mit dem man als Zulieferer betroffen ist. Der direkte Wirkkreis, weil das geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt 2024 sind alle mit über 500 Mitarbeitenden betroffen und einer bestimmten Umsatzgröße. Wie staffelt sich das die nächsten Jahre? Ab wann trifft es auch kleinere Unternehmen?
Genau, also genauso wie die CSRD ist es. Der Kreis der betroffenen Unternehmen richtet sich genau an die der CSRD. Das bedeutet dann auch dann ab nächstem Jahr mit Berichtswesen in 26 dann mit 250 Mitarbeitenden und 25 Millionen Euro Bilanzsumme oder 50 Millionen Euro Umsatz, wo zwei der drei Kriterien eben erfüllt sein müssen.
Also es kommt, ob man will oder nicht. Es kommt durch den Druck der eigenen B2B-Kunden und es kommt durch den regulativen Druck. Und dann denkt man sich, es stöhnen eh schon alle gerade über die Regulation und gucken ja leider eher auf die Regulation als auf die Transformation der Nachhaltigkeit. Was bedeutet das jetzt für, also ich meine jetzt hier, ne, 4.000 Mitarbeiter, Oliver, ist da vielleicht einen noch abstellen für das Thema EU-Taxonomie? Das könnt ihr euch vielleicht noch leisten, jetzt bei einem Mittelständler mit vielleicht 200 Mitarbeitenden schon sportlicher, oder? Was bedeutet das so an Personenstunden?
Ja, da kommt ja auch die allgemeine Kritik aus der Wirtschaft. Ja. Ja. Die sagen einfach, das ist alles vielleicht auch wirklich gut gemeint, aber in der tatsächlichen Umsetzung bindet das unglaubliche Mittel, finanzielle Mittel und natürlich auch Personalkapazitäten. Und das ist nicht ganz falsch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das Thema zunächst auch mal uns angesehen und gesagt, gut, das müssen wir jetzt auch noch machen, sind dann so ein bisschen abgetaucht und haben schon festgestellt, dass das wirklich ein relevantes Thema ist. Wir haben zwar erst ab 26 Berichtspflicht, aber man muss das mal zurückrechnen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, ab 1.1.25 eigentlich mitzuschreiben, welcher Umsatz, welche CapEx und welche OpEx wir in 26 dann berichten müssen. Das heißt, ich muss am 1.1.25 eigentlich fertig sein. Das heißt, ich habe jetzt schon März 24 und habe jetzt noch 10 Monate Zeit, mich so aufzustellen, dass ich am 1.1.25 tatsächlich messen kann. Das heißt, ich muss jetzt erstmal identifizieren in diesem verbleibenden Zeitraum, was sind die relevanten Wirtschaftsaktivitäten, wie hoch ist man, erstmal feststellen, bin ich taxonomiefähig, bin ich taxonomiekonform und dann muss ich es messen können. Und da muss man wirklich sagen, darf man keine Zeit mehr verlieren.
Wie viele Personen sitzen euch da dran und welche Qualifikation brauchen die? Warte mal kurz, Oliver, weil Patricia lacht. Den Ball spiele ich zu dir, Patricia.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil man denkt halt, wie gesagt, am Anfang, ja, das Thema liegt erstmal in der Finanzabteilung. Das tut es auch aus meiner Perspektive immer noch hauptsächlich. Deswegen ist es auch super, dass das eben Oliver managt bei Trilux. Aber es sitzen eigentlich aus dem Produktmanagement, aus dem Innovationsmanagement, aus der Umwelt. Es sitzen ganz, ganz viele Personen durch das gesamte Unternehmen eigentlich mit, weil man hat dann immer wieder so kleine Detailfragen, vor allem in dem Do No Significant Harm. Ja, also ob jetzt eine Leuchte eben das Leuchtmittel in den zwei Energieeffizienzklassen hat. Das hat man relativ schnell ja abgehakt, sage ich mal. Aber in den Do-No-Significant-Harm-Kriterien stecken dann so Themen wie, habt ihr zum Beispiel Prinzipien der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt, Langlebigkeit, Reparierfähigkeit und so weiter. Dann muss mir natürlich das Produktmanagement wieder Hinweise geben oder sogar die F&E-Abteilung. Dann muss ich einmal dann wieder nachweisen, dass keine bedenklichen oder sehr bedenklichen Stoffe drin verbaut sind, die einen gewissen Schwellenwert reißen. Dazu muss mir dann wieder ein anderer Experte im Unternehmen eben Auskunft geben. Dann muss ich eine Klimaszenarioanalyse machen, die ich übrigens auch unter der CSRD machen muss. Bedeutet, da kann man schon mal wieder super was verknüpfen. Dann muss ich eine Impact-Bewertung machen hinsichtlich Biodiversität, hinsichtlich Wasser und so weiter. Also ich kann hier schon viele Themen dann einfach eben verknüpfen, aber ich muss auch immer wieder mit Nachhaltigkeit sprechen. Ich muss immer wieder mit eben, wie gesagt, Umweltmanagement sprechen, Compliance vielleicht sprechen und so weiter. Also es betrifft eigentlich schon dann relativ viele im Unternehmen. Aber aus meiner Perspektive, wenn man es dann einmal gemacht hat, dann und ein gutes Kochrezept vielleicht erstellt hat oder eine Handlungsanleitung, dann ist das in den nächsten Jahren aus meiner Sicht wirklich deutlich, deutlich weniger Arbeit. Vor allem hoffentlich hat man es dann auch eben automatisiert und kann das dann eigentlich direkt bei der Buchung einfach per Klick direkt schon zuweisen.
Und da sind beide Richtungen wahrscheinlich relevant. Ich brauche all diese verschiedenen Mitarbeitenden, damit die mir sagen, wie es aussieht im Unternehmen und wie wir aufgestellt sind. Und wahrscheinlich ist es sehr gut, wenn die gleichzeitig zuhören und sich in dem Prozess Gedanken machen, was sie optimieren können, damit dann im Folgejahr oder wie auch immer der Produktzyklus ist, man noch besser dasteht und zu einer noch höheren Prozentzahl EU-Taxonomie konform ist, weil dann wieder die Ratings steigen, die Kredite vergünstigt sind etc. etc. Das heißt, das geht in beide Richtungen. Olli, aber klingt trotzdem teuer. Also wenn jetzt Patricia sagt, du Olli, das machst jetzt nicht nur du in den nächsten 3 Wochen, sondern da brauche ich übrigens auch noch deine Produktmanagerin, da brauche ich noch jemanden aus der Abteilung, die müssen dann den ganzen Tag im Workshop sitzen, dann sagst du ja wahrscheinlich zu Patricia, das ist ja schön, aber wenn ich die Personalkosten durchrechne, was kommt da dann bei raus?
Ja, es war schon ganz interessant. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben in einem Auftakt-Workshop, den haben wir mal für einen halben Tag angesetzt, versucht, die Wirtschaftsaktivitäten, die wir bei Trilux tatsächlich durchführen, zu ermitteln. Und dann kam einer unserer Vorstände dazu und der hat die Runde sich angesehen, hat gesagt, seid ihr wahnsinnig, was macht ihr hier? Wisst ihr, was hier an Stundensatz zusammensitzt? Ne? Seid ihr sicher, dass ihr das alle zusammen machen wollt? Reicht nicht ein Bruchteil davon? Dann konnten wir aber relativ schnell darlegen, dass das jetzt sehr effizient ist, wenn alle sozusagen Qualifikationen zusammensitzen, dass wir dann relativ schnell zu einem Ergebnis kommen. Aber es ist schon so, wir haben ein Kernteam, Nachhaltigkeit besteht heute aus 1,5 Personen, sage ich ganz offen, und dann haben wir einen Kreis von Personen, die in diesem erweiterten Thema, wo dann eben diese Subthemen CSRD, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, EU-Taxonomie jeweils eine Teilverantwortung haben, das sind weitere 4 Personen. So, aber dann haben wir in unseren wöchentlichen Operational Meetings, die wir aufgesetzt haben, die jeweils 1 Stunde dauern, dann eben immer die Fachbereiche mit am Tisch, die gerade zuarbeiten müssen. Das heißt, wir greifen dann eben wieder in die verschiedenen Bereiche hinein, aber das sind keine Menschen, die dann dauerhaft nur dieses Thema bearbeiten.
Jetzt ist ja doch personeller Aufwand, aber eher punktuell. Jetzt bist du, vorher warst du zum Beispiel auch Leiter Treasury bei Toyota Deutschland. Also das heißt, in meinen Augen bist du ein extrem hochqualifizierter Mitarbeitender. Das heißt, das klingt jetzt auch nicht so, als ob das was ist, wo man einen neu eingestellten Praktikanten ranlässt, so nach dem Motto, bitte arbeite ich doch mal ein. Neues spannendes Thema mit Nachhaltigkeit, viel Purpose.
Nein, es hat 2 Themen. Einmal muss es, glaube ich schon, das ist wirklich wichtig, von oben nach unten durch ein Unternehmen getrieben werden, wenn es nicht wirklich durch Leiten ins Unternehmen getrieben wird, umgekehrt wird, glaube ich, kein Schuh raus, weil man wird nicht wirklich ernst genommen. Es muss schon von oben nach unten getrieben werden. Es muss vom Vorstand oder Geschäftsführung angefangen nach unten auch die Überzeugung da sein, dass es richtig und wichtig ist, sich damit jetzt zu beschäftigen. Dann hat man natürlich einen anderen Durchgriff, muss man auch ganz ehrlich sagen, auf andere Bereiche, wenn man eben eine bestimmte hierarchische Ebene hat. Das macht das einfach einfacher. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meine Tage zu 80% mit dem Thema EU-Taxonomie verbringe. Ja, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist eben ein Thema, was eben jetzt mitgespielt wird und was ich auch für entsprechend relevant halte, weil am Ende des Tages ich ja die Hoffnung habe, dass sich das dann bei uns irgendwann auch mal wirklich in Euro und Cent auszahlt, indem wir eben unser Unternehmen hoffentlich demnächst sehr günstig finanzieren können, wenn wir eben nachweisen können, dass wir genau diese Anforderungen, die die Finanzmarktakteure ja demnächst wahrscheinlich Stellen an die Wirtschaft auch alle erfüllen.
Okay, gehen wir mal von aus, Patricia, hier hört jemand zu und denkt sich, okay, echt keinen Bock drauf, aber wir tun uns das jetzt einfach an, weil was Patricia und Olli gesagt haben, klingt schon sehr businessrelevant. Gibt es jetzt so typische Schritte, die du schon mitbekommen hast, die man vermeiden kann, weil sie falsch sind? Also gibt es so Herangehensweisen, wo man einfach auf dem Holzweg ist oder wo man aus den Learnings von anderen Unternehmen und KMUs einfach lernen kann und sich gewisse Umwege spart?
Genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben, wie Oliver auch gesagt hat, am Anfang wirklich erstmal alle auch zu dem Thema abholt, damit man von Anfang an eigentlich auch identifizieren kann oder auch eben die Abteilungen sensibilisieren kann, aber auch dann schon die richtigen Fachansprechpartner identifizieren kann, weil man braucht wirklich viele, die braucht man dann vielleicht manchmal einfach nur für eine halbe Stunde. Zeig mir mal bitte das Dokument, haben wir da alles eben, können wir da alle Checkpunkte abhaken sozusagen, und dann hat sich das teilweise auch schon erledigt, aber man muss eben diese Personen, die gewisses Wissen im Unternehmen haben, einfach identifizieren können. Und dazu lohnt es sich wirklich am Anfang einmal alle abzuholen, auch eben die Geschäftsleitung dazu abzuholen, um die ja strategische Relevanz auch einfach darzubringen und genau eben dieses ganze Zusammenspiel auch mit hinsichtlich Cost of Capital dann letztendlich eben einfach mal zu erklären, weil dadurch, glaube ich, wird es dann sehr transparent. Dann ist ein häufiger Fehler auch, was Unternehmen machen, dass sie es wirklich im Closed-Loop-Verfahren sozusagen machen wollen, sich irgendwie vielleicht einen gewissen Zeitraum setzen, okay, wir arbeiten da jetzt einen Monat dran, intensiv, und dann haben wir es fertig. Das funktioniert aus meiner Perspektive nicht, weil es ist einfach das erste Mal sozusagen Fahrradfahren. Ich muss es immer wieder dann nochmal auf anderer Ebene quasi erklären oder ich muss es immer mal wieder nochmal anders einsickern lassen im Unternehmen. Und es ist eine komplett neue Denkweise. Deswegen brauchen wir auch einfach ein paar mehr Termine. Wir brauchen ein bisschen länger Zeit, damit das Ganze ein bisschen einwirken kann und aufgenommen werden kann. Und dann ist es wirklich echt zieldienlich, wenn man sich immer wieder so im Jour-Fix-Format zusammenfindet. Und dann gehen wieder alle mit Hausaufgaben aus diesem Jour-Fix eine Woche zurück in ihre Heimatabteilung. Und dann trifft man sich wieder, was haben wir jetzt Neues herausgefunden, wie können wir weiterarbeiten.
Ist das ein Thema? Also ich meine, ne, ihr könnt ja jetzt nicht alle Kunden betreuen, Patricia, insofern ist das jetzt keine Werbung, wenn ich das frage. Aber sollte man das mit einer Beratung wie euch, mit einer anderen, mit einer großen oder mit einer kleinen angehen? Oder kann man auch einfach sagen, das machen wir auf eigene Faust?
Ich glaube, es bei allen Themen, die man wirklich zum allerersten Mal einfach macht, ist es, glaube ich, wirklich sinnvoll, sich eine Beratung einfach an die Seite zu stellen, die mit dem Thema Erfahrung hat, weil man einfach dann gewisse Shortcuts einfach machen kann. Und man kann sich auch immer wieder rückversichern, sind wir hier auf dem richtigen Weg, ist es plausibel? Und ich finde es auch wirklich wichtig, mit einer Beratung und eben einem Wirtschaftsprüfer auch zusammenzuarbeiten, dass man da schnell auch nochmal sieht, okay, wir legen das jetzt Ganze so aus, wir begründen das mit dieser Begründung. Findest du das plausibel, Wirtschaftsprüfer, oder nicht? So würden wir weiterarbeiten, weil das macht zum Beispiel eben das ganze Prüfthema oder das Zuordnungsthema für uns auch in gewisser Weise leichter.
Wir nähern uns langsam so dem Ende des Podcasts. Ich glaube, eine entscheidende Frage ist, weil das, während wir den Podcast aufnehmen, ist Anfang März. Das ist gerade, wo ich glaube, die EU halt gegen die CSDDD gestimmt hat. Also kann das jetzt hier bei der EU-Taxonomie auch noch in irgendeiner Form passieren, dass ich hier einen großen Aufwand betreibe, analog zu dem, was Oliver und Trilux machen, und dann in einem Jahr das gar nicht mehr relevant ist, Patricia?
Also es kann passieren natürlich, dass wir haben jetzt Europawahl auch noch dieses Jahr, dass sich da gewisse Themen vielleicht eben nochmal verändern oder dass sich gewisse Fristen vielleicht eben verschieben. Aus meiner Perspektive ist aber das Thema eben so etabliert schon, dass es da zu keinem kompletten Zurückrudern kommen kann. Aber so gut kenne ich leider auch eben Europapolitik nicht. Ich kann es nicht ausschließen, aus meiner Perspektive einfach, dass das passiert.
Hat die EU-Taxonomie eine Halbwertszeit, Olli, oder ist die in Stein gemeißelt?
Nein, ich glaube, dass die auch aufgrund der Tatsache, dass eben große kapitalmarktorientierte Unternehmen bereits heute ja danach berichten müssen, dass das soweit implementiert und gesetzt ist, dass da gar kein Zurück mehr gibt. Wie Patricia gerade gesagt hat, mag es noch die ein oder andere Anpassung geben, auch ja hoffentlich zu unseren Gunsten, Erweiterungen vielleicht, aber dass eben grundsätzlich dieses Thema und auch das Prinzip, auf diese Art und Weise Finanzströme zu lenken, dass das in Frage gestellt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, wäre das sicherlich auch nicht zielführend.
Wow, okay, das ist ein richtig kniffliges Thema. Ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtige angesprochen, was es dazu zu wissen gibt. Es sind viele Werke mit vielen Seiten, die man da durchlesen muss. Da kann man schauen, wie sind die 6 Umweltziele der EU-Taxonomie definiert? Welche Wirtschaftstätigkeiten könnten in mein Feld fallen? Bin ich da nicht nur fähig für, sondern auch konform. Dann muss ich das durchklicken, kann genau nachlesen, was da bestimmte Schwellenwerte zum Beispiel sind, muss dann noch checken, ob bei mir in Bezug auf diese Tätigkeit auch der soziale Mindestschutz gewährt ist. Und wenn das alles da ist, kann ich ein schönes grünes Häkchen damit machen, das reporten, dann freuen sich meine Finanzgeber, mein Rating steigt in der Hinsicht. Das heißt, kämpft man da dann auch einfach um jeden Prozentpunkt? Sagen wir, wir sind jetzt 11% EU-Taxonomie-konform und haben uns vorgenommen, im nächsten Jahr vielleicht bei 15% zu landen. Wie funktioniert das?
Also wir haben uns sicherlich da heute noch gar keine konkreten Ziele gesetzt, aber natürlich muss es und sollte es der Anspruch sein, auch in diesem Bereich halt kontinuierlich besser zu werden. Und besser in dem Hinblick auf Nachhaltigkeit heißt natürlich höhere Prozentsätze bei Umsatz, bei Investitionen und letztendlich auch bei den operativen Ausgaben.
Ich glaube, es ist klar geworden, das Thema ist unglaublich wichtig. Es ist ein strategisches Thema. Es braucht lange, bis man das einmal aufgegleist hat. Danach geht es einfacher, aber es ist nichts, was man auf den letzten Drücker machen sollte. Und vor allem eben ist es nichts, was man nur mit der Deadline im Sinne machen sollte, denn man ist einfach als B2B-Zulieferer schon viel, viel früher betroffen. Bei all den Themen schauen wir ja immer, ne? Wir schauen auf Compliance, wir schauen auf Regulation, wir schauen jetzt auf die Taxonomie, also wie gut kommen wir an Geld. Vielleicht zum Schluss das Plädoyer, warum sollte man die Nachhaltigkeitstransformation nicht nur aus diesen, ich sag mal, Handschellen-Motivationen machen, sondern warum ist die Nachhaltigkeitstransformation durchaus, also vielleicht ein Plädoyer für das Leadership, warum denkt ihr, stellen sich Unternehmen einfach wirklich gut auf, wenn sie das gründlich und transformativ angehen und vor allem eine ungeforderte Extrameile gehen?
Ja, das Thema birgt halt eben vielleicht dadurch eben so ein bisschen Schmerz. Eine Transformation ist immer eben auch Verabschiedung von dem Alten, was man vielleicht jetzt eben die letzten 30, 40, 50, 100 Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, ne? Und man muss einfach dahingehend einfach kritisch auf sein eigenes Unternehmen schauen und mal gucken, was kann ich denn jetzt eigentlich noch tun, um dann noch die nächsten 30, 40, 50 Jahre wirklich relevant am Markt zu sein, meine Marktanteile zu sichern oder jetzt eben gerade zu verstärken. Wenn ich jetzt natürlich hier reinfalle und natürlich auch hier eine gute Performance abliefere, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen und das zeigen auch eben, wie gesagt, viele Unternehmen, dass man hier sich neue Marktanteile, neue Market Shares, neue Märkte komplett erobern kann, einfach in denen das Thema sehr, sehr relevant ist und vielleicht auch noch ein Ticken relevanter als in Deutschland, zum Beispiel Skandinavien oder Niederlande. Und man kann sich dadurch einfach eben wirklich nur besser für die Zukunft gerüstet aufstellen, sich mit den Themen heute eben zu beschäftigen. Sind alles Zukunftsthemen. Und wenn ich Zukunft sichern möchte als Unternehmer, muss ich mich mit diesen Themen beschäftigen.
Mega spannende Perspektive zu sagen, anders als alle arbeiten wir uns unglaublich schnell in dieses Thema ein und sichern so Marktanteile und entwickeln das als unser USP. Das finde ich gerade jetzt zum Schluss nochmal ein mega spannendes Performance-Argument, also sozusagen Growth Hacking, abgekürzt.
Absolut, 100%, ja.
Wunderbar, das war eine wirklich coole Folge. Ihr habt es mir einfach gemacht, ein Thema zu verstehen, was ich bisher noch gar nicht bearbeitet habe, in der Tiefe auch noch nicht Teil von Gewinner Zukunft war. Daher war mir ein bisschen Angst und Bange vor und ich hoffe, dass wir das gleiche Gefühl auch bei unseren Zuhörenden erzeugt haben. Ein Thema, was vielleicht manche noch nicht so als relevant eingeschätzt haben oder auch mit viel Aufwand verbunden haben. Ich hoffe, dass wir bei denen das Gefühl erzeugen konnten, es ist machbar, es ist handelbar und vor allem ist es extrem sinnvoll, das anzugehen. Vielen Dank, Patricia.
Dankeschön. Vielen Dank, Zacke. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
Und vielen Dank, Oliver.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für diesen ersten Podcast in meinem Leben. War sehr spannend, dankeschön.
Das war mir eine Freude und ich fand auch das Statement von dir am Anfang, da schließt sich der Kreis wunderschön, Oliver. Ne? Da sind ja alles anspruchsvolle neue Themen und wie du gesagt hast, selbst wenn man vielleicht nicht mehr so viele Jahre in seiner professionellen Karriere übrig hat, bietet das nochmal eine gute Challenge und du bist ein super Testimonial, dass das Spaß machen kann und Freude machen kann, die Nachhaltigkeitstransformation noch mit anzuschieben. Also das finde ich eine wirklich schöne Geschichte hier noch zum Schluss. Und wie immer, die Einladung. Vernetzt euch natürlich mit Oliver und mit Patricia auf LinkedIn. Den Link findet ihr in den Shownotes. Schickt auch mir eine Anfrage, Zackes Brustig. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Denn ich mache natürlich immer noch einen großen Post zur Folge. Da wird kräftig diskutiert auf LinkedIn. Die Gelegenheit für euch, euch nicht nur mit ExpertInnen oder auch Pionieren zu vernetzen, sondern mit vielen anderen Peers, die die gleichen Herausforderungen habt wie ihr. Also nutzt das, mit der Gewinne-Zukunft-Community auf LinkedIn zu connecten. Denn eins ist immer klar, all diese Themen gehen viel schneller, wenn man sich produktiv austauscht. Und damit vielen Dank, dass ihr an Bord wart und bis zum nächsten Mal.